Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema virtuelle Events. Und ich freue mich sehr, Stefanie und Sven Sonntag am Start zu haben von Get Pioneers, einer Agentur für visuelle Kommunikation. Hallo ihr beiden.
Hallo Marc.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Seit langem mal wieder ein Duo. Freut mich sehr. Und dann auch noch eine Familie. Das ist auf jeden Fall auch eine Premiere bei mir. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Virtuelle Events sind ja spätestens seit Corona extrem gefragt. Aber Masse bedeutet nicht gleich Klasse. Droht hier ein Overkill aus eurer Sicht?
Die Gefahr besteht durchaus, zumindest wenn das zugehörige Konzept fehlt. Also nicht jedes Event lässt sich ja 1:1 im virtuellen Raum abbilden und eine 1:1 Abbildung sollte auch nicht immer das Ziel sein. Vielmehr ist ein auf den virtuellen Rahmen zugeschnittenes Konzept mit klar definierten Zielen erforderlich und im virtuellen Raum lassen sich ganz andere Möglichkeiten nutzen und ja, diese gilt es auszuschöpfen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich stelle schon auch, wir hatten ja eingangs schon ein bisschen gequatscht, schon fest, dass ja so eine gewisse Müdigkeit auch bei virtuellen Events jetzt stattfindet, wo jetzt die Corona-Regeln so ein bisschen gelockert sind, man bei allen Eindruck hat, die warten eigentlich drauf, jetzt endlich auch wieder zu physischen Events gehen zu können. Ne?
Ja, richtig.
In der Branche hat man das Gefühl, dass das Thema ja extrem polarisierend diskutiert wird zwischen den Anbietern virtueller Plattformen auf der einen und traditionelleren Playern wie zum Beispiel dem Messeverband AUMA auf der anderen Seite. Wie seht ihr die Diskussion?
Ja, also wir verfolgen diese Diskussion schon seit längerer Zeit sehr gespannt und es ist selbstverständlich, dass natürlich das eigene Geschäftsmodell unter den Playern dass dafür gekämpft wird. Aber unserer Meinung nach verlieren einige dabei auch die Bedürfnisse ihrer Kunden so ein bisschen aus den Augen. Die haben sich während Corona stark verändert, beziehungsweise hat Corona hier sicherlich einen Boost in die virtuelle beziehungsweise digitale Richtung bewirkt. Und auch ohne den Digitalisierungsbeschleuniger Corona müssen Anbieter von Eventformaten, egal ob in Präsenz oder in digital, mit der Zeit gehen. Und hätte sich auch ohne Corona ein Wandel ergeben. Also mittelfristig werden die Anbieter, die sich nur auf das eine oder nur auf das andere Format versteifen, sicherlich in die ein oder anderen Schwierigkeiten geraten.
Sehe ich auch so. Und ist auch ein guter Punkt, dass du sagst, ja, das ist eigentlich eine Entwicklung, die auch vor Corona schon da war.
Genau, wir haben ja vor Corona ja auch schon, virtuelle Messen durchgeführt. Mhm. Wir haben auch reale Messen bespielt. Und klar, durch Corona ist das eine komplett angezogen. Das heißt, alle wollten virtuelle Messen haben, sodass wir das auch bespielen konnten. Aber man muss wirklich entscheiden und überlegen, vor allem wenn Corona auch wieder vorbei ist, was macht in welchem Bereich wirklich noch Sinn?
Du hattest schon gesagt, ja, sich die Sinnfrage zu stellen, wäre gar nicht so schlecht. Was muss denn aus eurer Sicht physisch stattfinden und was funktioniert besser online? Weil ihr jetzt auch gesagt habt, ihr habt ja in den letzten anderthalb Jahren für beides sozusagen Projekte umgesetzt.
Ja, das kommt auch sicherlich darauf an, also welche Ziele man mit einem Event verfolgt. Grundsätzlich sehen wir gerade auch im Moment, du hast es eben schon angesprochen, Marc, bei vielen Menschen eine unheimliche Sehnsucht nach persönlichem Austausch und nach Face-to-Face-Treffen nach 2 Jahren Abstinenz. Und das Thema Networking, so wie man es klassisch kennt, das schreit mit Sicherheit auch nach einer physischen Durchführung von Events, auch wenn es einige digitale virtuelle Tools gibt, die versprechen, dass Networking online genauso gut machbar sei wie im persönlichen Rahmen. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel Produkte und Innovationen zu präsentieren, dann steht der Online-Präsentation, der physischen Präsentation sicherlich in nichts nach. Ganz im Gegenteil, hier bieten sich mittlerweile viele neue Möglichkeiten, die gerade die Marketing- und Vertriebsarbeit auf ein ganz neues Level heben können.
Ja, das sehe ich auch so gut, dass du Networking schon angesprochen hast, weil das ist, also wenn ich jetzt mal meine Erfahrung als Teilnehmer von virtuellen Events nehme, muss ich sagen, dass mich da bisher noch nichts wirklich vom Hocker gehauen hat. Oder was habt ihr so Erfahrungen mit Networking?
Ja, also ich stimme dir dazu. Ich selbst habe als Teilnehmerin auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit natürlich fremden Leuten in einen Raum zusammengewürfelt wurde Und wir hatten einfach gar nicht das gleiche Thema, die gleichen Interessen. Das heißt, es ist ganz interessant, neue Leute kennenzulernen. Aber ich gehe auch immer mit einem gewissen Ziel auf so eine Veranstaltung, egal ob physisch oder virtuell. Und wenn das dann einfach an der Stelle nicht matcht, ist es ganz nett und ganz interessant, neue Kontakte zu knüpfen, aber es sollte auch passen. Und gerade hier ist es ja auch für die Marketing- und Vertriebsexperten wichtig, dass sie, sag ich mal, ihre Ziele erreichen und dass sie da den richtigen Rahmen, das richtige Format haben. Und es kommt sicherlich auch darauf an, was du für ein Format dann hast, wenn es um Networking geht. Also habe ich eine Networking-Veranstaltung innerhalb eines großen Konzerns, dass sich Abteilungen untereinander austauschen, dann ist es mit Sicherheit noch mal ganz anderes Setting, als wenn ich ein Networking auf einer großen Branchen- oder Weltleitmesse haben, wo wirklich komplett fremde Menschen aufeinandertreffen.
Ja.
Und es ist auch ein Unterschied, ob ich das Networking daran knüpfe, ob ich jetzt zufällig Leute treffe und ob es um den Austausch geht oder ob ich eher in gefestigten Gruppen oder in festen Teams Workshops durchführe. Ja, also Workshops funktionieren virtuell hervorragend. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Tools mittlerweile auf dem Markt. Das ist ein Bereich, der gut funktioniert, aber wenn es darum geht, dass man Leute zufällig zusammenwürfelt, und es nicht in Form eines Workshops einen festen Rahmen in dem Ganzen definiert ist, dann, ist es mit diesen virtuellen Online-Tools, glaube ich, etwas schwieriger.
Das bringt mich auch zur nächsten Frage, diese Zufälligkeit von Messen, die ja auch Serendipity genannt wird, wie dieses ähnlich schwierig darstellbar im virtuellen Bereich, finde ich, weil im Digitalen hat man ja eigentlich immer, auch wenn viele junge Leute glauben, das Internet wäre irgendwie eine objektive Informationsquelle, aber im Endeffekt gibt es dir natürlich nur das raus, was du auch vorher reingibst. Und dieses Problem hat selbst der beste Algorithmus, finde ich, ne? Dass du eigentlich, ja, du kannst nur das Matching kriegen, was du vorher als Suche eingibst, während auf einer Messe kannst du ja an was vorbeikommen, woran du selber vorher noch gar nicht gedacht hast, ne?
Ja, das sehen wir genauso, Marc. Einfach, dass alles, was Zufälligkeit ist, etwas ist, was die reale virtuell, also die reale Messe in Zukunft, die Stärke ausspielen wird. Also das ist einfach der Bereich, in dem die virtuelle Messe oder der virtuelle Event am Ende ein großes Problem haben wird, genau das, diesen Bereich abzubilden. Und ich glaube, da geht auch in Zukunft hin, ich sage mal, hybride Events ist etwas, was sehr, sehr viel gerade als Buzzword, ich sag mal, nach oben getrieben wird. Und da muss man sich Gedanken machen, was ist ein hybrider Event? Und da kommen wir auch in die Richtung Storytelling, wenn ich so eine Messe oder ein Event plane. Ich kann nicht die gleiche Story virtuell erzählen und die gleiche Story real erzählen, weil ich die Leute einfach anders abhole und auch der Erwartungshorizont der Teilnehmer ein völlig anderes ist und auch die Funktionsweise, wie die Menschen miteinander sich austauschen, kommunizieren, auch auf ganz anderen Ebenen funktioniert. Also wenn ich mich real treffe, kommuniziere ich ja nicht nur wie virtuell über die Webcam, übers Sehen, sondern es sind auch viele, viele andere Kommunikationsebenen, die halt stattfinden und das muss man einfach auch bedenken.
Man darf halt auch überhaupt nicht unterschätzen, das ganze Thema, also Mimik, Gestik, Körpersprache, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Das geht unheimlich verloren. Natürlich, wir sehen uns über die Kamera, wir sehen, wie derjenige da sitzt, und ob derjenige offen ist für ein Gespräch oder ähnliches. Aber im digitalen Rahmen bist du dann oftmals gezwungen, so, wer sagt jetzt was? Weil du kommst irgendwie aus diesem digitalen Raum nicht raus, außer du verlässt ihn. Auf der physischen Messe ist es so, du kannst dir viel mehr, ich sag jetzt mal, ein Stück weit aussuchen, mit wem du sprichst. Also im digitalen Raum, selbst wenn ich dieses Matching habe, dass ich vorher Interessen angeben kann für ein Networking-Roundtable oder ähnliches, dann ist es immer noch was anderes, als wenn ich auf der Hannover Messe, auf der SPS oder ähnlichen Messen auf jemanden direkt zugehe, weil der an demselben Modell, an demselben Produkt steht und eventuell selbe Interessen hat und ich einfach merke, naja, da ist ein Austausch jetzt gut möglich an der Stelle.
Was ich auch einen wichtigen Faktor finde, ist die höhere Verbindlichkeit. Also das ist zumindest mein Eindruck. Wir hatten ja auch Workshops schon angesprochen, die eigentlich virtuell sehr gut umsetzbar sind. Ich merke aber trotzdem, dass es deutlich schwieriger ist, dieselbe Verbindlichkeit der Teilnehmer zu erreichen. Das fängt schon bei der Teilnahme an. Das heißt, viele registrieren sich teilweise Monate vorher bei irgendeinem Online-Event und sagen, oh ja, hört sich interessant an. Aber dann wissen wir schon, dass die No-Show-Quote deutlich höher ist als jetzt in einem physischen Bereich, wo du dein Hotel und Zug vorher gebucht hast. Und auch die Aufmerksamkeit vor Ort ist ja so, wenn du virtuelle Workshops gibst, hast du oft, dass die Leute nebenher arbeiten, E-Mails machen, zwischendurch mal rausgehen, einen anderen Termin haben, Kamera ausmachen, wo du gar nicht weißt, der eingepennt und so weiter. Also das ist schon auch als Vortragender, finde ich, deutlich schwieriger als in einem physischen Raum, wo wirklich alle da sitzen, wo sich auch eine Energie aufbaut zwischen dem Vortragenden oder der Vortragenden und den Teilnehmern. Also das ist schon auch noch eine Sache, die, finde ich, physisch noch besser funktioniert.
Man darf halt man darf bei aller Digitalisierung, und die wir natürlich auch mit vorantreiben und die wir auch ganz toll finden und unterstützend finden für viele Prozesse, darf man den Faktor Mensch nicht aus den Augen lassen.
Das stimmt. Ein Faktor Mensch zum Beispiel ist, ich stehe einfach an so einem runden Stehtisch, da sind 3-4 Leute und man unterhält sich und man wendet sich mal dem einen zu und mal dem anderen und kriegt so mit, was die anderen Gesprächspartner sind, kann dann zwischendurch auch einsteigen oder sich auf eine Person fokussieren und zwischendurch in Zweiergespräch reingehen und dann vielleicht auch sich mit der Gruppe interagieren, die an diesem runden Tisch drinstehen. Das geht virtuell gar nicht, weil da bin ich in einem großen virtuellen Raum, alle sind da drin. Klar, ich kann Breakout-Sessions machen, wo die Leute dann rein und raus wechseln, aber so dieses was so wie so ein Netz sich zwischen den Leuten aufspinnt, das geht nur real an so einem Tisch. Einfach als Beispiel, dieses bildliche Tisch, stehe rund am runden Tisch und ein Spinnennetz aus, wo ich mich mit den verschiedenen Leuten unterhalte und auch verschiedenen Fokus setzen kann. Und bei virtuellen Veranstaltungen habe ich dann klar eine große Lobby, wo dann alle drin sind mit Breakout-Sessions und ich ziehe die Leute halt rein und raus, aber es ist am Ende immer ein Wechsel und ein Bruch in der Sache drin. Also ich kann gar nicht so zwischendurch auch hin und her wechseln und auch diese Energie, von der du, Marc, gesprochen hast, die baut sich einfach nicht aus, egal ob ich Vortragender bin oder wenn ich zufällig an einem Gespräch vorbeikomme, weil es mich interessiere, ich steige mit ein und es gibt ein Match.
Was macht denn aus eurer Sicht ein virtuelles oder hybrides Event zum Erfolg? Und wie definiert man denn da Erfolg? Lassen wir uns da vielleicht auch zu sehr von Zahlen treiben, zu sagen, wer hat jetzt noch viel mehr Teilnehmer oder was ist der ROI und ähnliches?
Ja, Zahlen sind sehr wichtig, aber wir denken schon, dass es generell ein Problem ist. Allerdings nicht nur bei virtuellen oder hybriden Events, sondern auch bei physischen Events. Ich sag mal, die reine Teilnehmerzahl entscheidet nicht, wie gut ein Event ist. Also letztlich ist das erstmal nur eine Zahl und diese Zahl muss ich in den Kontext stellen. Ich muss schauen, wofür steht die. Das heißt, die Qualität ist neben der Quantität da absolut entscheidend. Ja, also wie kann ich meine Teilnehmer abholen? Was mache ich aus den Zahlen? Also ich sag mal so, man kann sehr viel messen. Natürlich kann man extrem viel messen, wenn man das Ganze virtuell und digital macht. Aber was mache ich danach mit den Zahlen? Wie wandle ich die um? Mache ich daraus irgendwas? Habe ich ein Konzept, wie ich damit danach umgehe? Und ja, richtig.
Und wie definiert ihr für euch Erfolg bei einem Event? Also wann würdet ihr sagen, ein Projekt oder ein Event, das ihr umgesetzt habt, ist erfolgreich gewesen?
Wenn der Kunde glücklich ist, würde ich erst mal pauschal sagen. Also es ist ja so, unsere Kunden verfolgen Ziele mit ihren virtuellen, hybriden Events, natürlich auch, wenn wir sie für reale Messen folgen. Und wenn wir dann das Feedback bekommen, naja, das Ziel, was wir vorher vielleicht auch in einem Auftragsklärungsworkshop oder in einem Zielworkshop festgelegt haben, das haben sie für sich erreicht. Ich sag mal, am letzten Tag der Messe ist es ja nicht vorbei, das geht ja danach weiter. Aber ich sag mal, der allererste Punkt, an dem ich sage, es war erfolgreich, ist, wenn der Kunde glücklich ist. Und wenn ich dann sehe, gut, daraus wird was gemacht, das ist dann der zweite Schritt und das Ganze geht weiter, kann umgewandelt werden vom Lead zum Kunden etc.
Das stimmt, wobei man ja auch sagen muss, nicht jeder Kunde hat ja sinnvolle Ziele schon am Start. Also das heißt, es kann sein, dass der Kunde glücklich ist, aber es trotzdem nicht unbedingt ein sinnvolles oder erfolgreiches Event gewesen sein muss. Also ich finde immer, dass eigentlich möchte man ja bei einem Event in der Regel immer irgendeine Botschaft transportieren, ob es jetzt nun eine Produktbotschaft ist oder eine Awareness- oder Thought-Leadership-Botschaft oder was auch immer. Ich finde eigentlich, dass die Botschaft bei den richtigen Leuten, die man erreichen wollte, auch angekommen ist. und im Idealfall eben sogar eine Aktion oder einen Effekt auslöst. Ne? Ob das dann einfach nur ist, ich kenne jetzt das Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Thema, oder es ist eben, ich registriere mich da in deren Online-Shop oder ich abonniere den Newsletter oder was auch immer dann das zählbare KPI dann ist, aber dass man irgendeinen Impact produziert mit so einem Event, ne?
Richtig, deswegen meinte ich eben auch, das ist der erste Schritt, als du fragtest, was für uns denn ein erfolgreiches Event ausmacht. Und das ist auch dieser Teil, ich sagte, das hört mit dem letzten Tag der Messe nicht auf. Also was passiert danach, was kommt danach an Feedback? Und das ist was, wo wir selbst oftmals noch sehr stark dran sind und noch erfahren, wie läuft es denn weiter beim Kunden? Also was ist daraus geworden? Ich persönlich muss auch sagen, wenn ich selbst virtuelle Events besuche und die bewerten muss, wenn ich merke, dass es inhaltlich einfach passt. Also wenn das quasi geliefert wird, was ich erwartet habe aufgrund einer Beschreibung oder Ähnlichem, dann ist es für mich auch einer der Faktoren, die den Erfolg von einem Event ausmachen.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt, ja, das Expectation Management, weil da habe ich auch oft den Eindruck, wenn man jetzt sozusagen nur das Event betrachten würde, würde ich sagen, das ist gar nicht schlecht gewesen, das Event. Mhm. Wenn du dann aber die Einladung siehst und an wen die Einladung rausgeht, denkst du, okay, das Event ist zwar gut gewesen, aber die Hälfte eurer Teilnehmer wird trotzdem enttäuscht sein, weil es zum Beispiel die falschen Personas sind oder weil ihr in der Einladung das anders dargestellt habt, sodass dann sogar ein, sag ich mal, von der Umsetzung gutes oder professionelles Event trotzdem am Ziel vielleicht vorbeiführen kann. Ne?
Ja, richtig. Das betrifft allerdings ja auch die physischen. Das beschränkt,
ja, das ist, das trifft im Prinzip jede Marketingmaßnahme, aber,
genau, richtig.
Aber auch physische und virtuelle Events. Und da habe ich teilweise den Eindruck, dass gerade bei Events sich da oft nicht genug Gedanken gemacht wird, oder wie ist da eure Erfahrung?
Ja, also da ist unsere Erfahrung, dass oft will man ein Produkt vorstellen, will eine Neuheit präsentieren, aber dass man sich das drumherum, das große Ganze des Öfteren noch nicht so viele Gedanken bei den Kunden gereift sind in Form von, ich kann jetzt das Ganze in eine gewisse Story packen. Was möchte ich überhaupt vermitteln? Möchte ich nehmen, dass unser Produkt vorgestellt wird, vielleicht die Kunden noch unsere Firma kennenlernen, dass sie kennenlernen, was bieten wir drumherum noch für Dienstleistungen an, was auch am Ende den ganzen Produktlebenszyklus auch abbildet. Ja, gibt es auch andere Dienstleistungen? Und das ist etwas, was beim Event auch einfach beachtet werden muss. Möchte ich einfach nur ein Produkt vorstellen oder möchte ich eine große ganze Story erzählen, um denjenigen auch wirklich abzuholen und zu gucken, passen meine Personas, passt das mit der Zielgruppe überhaupt? Und je besser man das Ganze schärft und nachzieht, entscheidet auch nicht, habe ich jetzt 100, 200 oder 1000 Teilnehmer, sondern es kommt am Ende darauf an, wie gut habe ich meine Zielgruppe getroffen.
Und du hattest Storytelling gerade schon angesprochen. Ja. Wie funktioniert gutes Storytelling bei einem virtuellen oder hybriden Event aus eurer Sicht?
Also man kann oder man sollte beim virtuellen Event nicht anfangen, ein reales Event 1:1 kopieren und in die Virtualität zu übertragen, weil beim digitalen Event habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Ich kann es räumlich, ich kann es zeitlich in jeder Achse verschieben, in der ich möchte, und habe viel, viel, viel mehr kreativere Freiheiten von dem, was ich machen kann. Ja, ich kann das Ganze auf dem Mond spielen lassen oder auf einem anderen Planeten, oder ich kann das Ganze auch auf einer Unterwasserbasis oder auch in meiner eigenen Company laufen lassen. Und dann ist es entscheidend, dass ich mir Gedanken mache, was ist die Zielgruppe, was erwartet die Zielgruppe, und daraus das Storytelling zu entwickeln. Und möchte ich meine Kunden oder meine Interessenten auch mal überraschen, oder erwarten die halt etwas, was ich am Ende auch genauso erfüllen möchte? Also ich glaube, da ist sehr viel kreativer Raum, den man sich da eröffnet. Und wenn wir auch daran denken, dass Corona bald auch vorbei sein wird, hoffen wir mal alle und drücken die Daumen, muss ich es dann auch mit meinem realen Storytelling für die realen Veranstaltungen koppeln und darf das nicht unabhängig voneinander sehen, sondern wenn ich ein reales Networking-Meeting habe, kann ich das halt als virtuell halt erweitern, digital erweitern oder auch alles zusammen in einen Kontext setzen. Und da, glaube ich, denken wir in Richtung eher Kampagnenplanung schon.
Was ich aber dann sehe, ist, dass zum Beispiel bei Events oder so oft dann einzeln gebucht wird, gesagt, okay, für das Event suchen uns jetzt eine Eventagentur oder eben eine Agentur wie euch, die sozusagen den visuellen Content erstellen kann, das Konzept und alles drumherum. Aber dann macht man dieses eine Event und der Kunde zieht weiter. Oder selbst wenn er nicht weiterzieht, er bucht einen vielleicht nächstes Jahr wieder bei demselben Event oder bei einem anderen Event. Aber das, was du eben ansprichst, was oft fehlt, ist diese Einbindung gedankliche in, was ist denn das Gesamtmarketingkonzept von diesem Unternehmen oder dieser Produktsparte oder diesem Produktlaunch oder ähnliches. Und da geht es uns da oft für euch, dass eigentlich die Umsetzung oder auch unsere Beratung nur so gut sein kann, wie das Level an Informationen, das der Kunde teilt. Ne? Ja, je integrierter der Kunde arbeitet und je weniger Silos der Kunde hat, desto besser können solche Events auch werden, glaube ich. Ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass bei, ich glaube, das ist egal, ob es reale oder virtuelle Events sind, es wird viel zu sehr in kleinen Schematas gedacht. Ich möchte jetzt ein Produkt präsentieren, eine Neuheit vorstellen, eine neue Dienstleistung präsentieren. Und das Einbetten, das Ganze in das große Ganze, ist etwas, was des Öfters, glaube ich, vernachlässigt wird. Und meiner Meinung nach, glaube ich, liegt da noch ganz, ganz viel Potenzial, was auch noch geschöpft werden kann.
Was sind denn so drei Tipps auch vom Story? Wie kann man denn da eine gute Story aufbauen für so ein virtuelles Event? Oder was habt ihr noch für Tipps bei der Umsetzung von einem virtuellen Event?
Also, wie Sven eben schon gesagt hat, man kann halt einen ganz anderen kreativen Rahmen wählen. Und ich sag mal, wenn ich auf eine klassische Messe gehe, dann habe ich den groben Rahmen vorgegeben. Die Messehallen sind vorgegeben, wie das Ganze aussieht, wie das aufgebaut wird, ist vielleicht ein bisschen variabel. Und innerhalb meines Messestandes kann ich auch wählen, möchte ich den so oder so gestalten in diesem Jahr. Im digitalen Bereich ist es so, dass man hier auch komplett andere Settings denken kann. Also ich kann ein Event plötzlich an einen ganz anderen Ort setzen. Wir haben jetzt eben drüber gesprochen, es muss natürlich zur Gesamtkampagne passen, es muss zum Unternehmen auch passen. Also wenn ich ein klassisches Unternehmen bin, was sehr, sag ich mal, konservativ oder recht konservativ präsentiert, dann überrasche ich mit Sicherheit meine Kunden, wenn ich plötzlich sehr viele Gamification-Aspekte in meinem virtuellen Event drin habe oder das Ganze in einem ganz anderen Rahmen, auf einem anderen Planeten beispielsweise, hatten wir auch schon, präsentiere die Produkte und mein Event durchführe. Das, sage ich mal, da muss man sehr aufpassen. Der Spielrahmen ist groß. Ideen gibt es viele. Es muss halt letztlich passen. Und gutes Storytelling heißt nicht nur was, vielleicht auch was ganz Neues zu machen, sondern etwas Passendes Neues zu machen an der Stelle.
Ja. Also meine drei Tipps sind, dass das Storytelling einfach in den Gesamtkontext reinpasst. Dass, wenn wir auf virtuelle Events ist, dass man wirklich darauf achtet, dass die User Experience funktioniert für den Besucher, dass seine Erwartung erfüllt wird und dass es auch für die Zielgruppe benutzbar ist, weil wir benutzen sehr viel Technik, sehr viel Digitalisierung und nicht jeder ist da drin, sagen wir Digital Natives haben wir ja, jeder ist nicht da drin so erfahren. Das bedeutet, man muss das Ganze auch so aufsetzen, dass es auch jeder gut bedienen kann und nicht am Ende an der technischen Hürde scheitert.
Ja, das ist mit Sicherheit eigentlich eine der wichtigsten Voraussetzungen, denn du kannst dir das tollste Storytelling ausdenken, wenn die Leute schon unfähig sind, sich einzuloggen oder so, dann ja, wird es schwierig. Ne?
Richtig. Und wir haben natürlich auch was ganz Interessantes, die verschiedenen Zielgruppen. Also wir haben eine unheimliche Altersspanne bei vielen. Das ist zwar, sag ich mal, da ist der Ausbildungshintergrund in den Messebesuchern der gleiche, aber einfach die Erfahrung mit digitalen Tools ist ganz unterschiedlich von der Natur aus gegeben, weil einfach die jüngere Altersgruppe, die wird damit groß und eine erfahrene Altersgruppe, bei denen ist es nicht so, sag ich mal, in die Wiege gelegt worden, weil es einfach ganz anders der Fokus war. Und um da, sag ich mal, alle mit abzuholen, muss man sich entsprechend das Ganze auch vorher gut überlegen, wie man das gestaltet.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil alle stürzen sich jetzt natürlich auf die Digital Natives, Millennials und sonst was. Da geht sich auch der Trend hin, deswegen ja ohne Digitalisierung virtuelle Angebote geht es sicher nicht. Aber noch ist es gerade so im Maschinenbauindustrie halt so, dass die Entscheider zu 80% halt Old White Men sind, ja. Und die können auch digital affin sein. Das soll auch nicht heißen, dass erfahrene Kollegen nicht digital affin sind. Es muss nicht immer mit dem Alter zusammenhängen, aber man muss eben genau überlegen, welche Zielgruppe man hat und eben auch Multichannel oder sogar Omnichannel-Angebote machen, dass eben jeder sich auch seine persönliche User Experience raussuchen kann, die eben seiner Erfahrungsschatz oder seinen Informationsgewohnheiten eben entspricht. Gerade im Virtuellen hat man da eben ja auch viele Möglichkeiten, dass man sagt, derjenige kann sich das on demand später irgendwie reinziehen und der eine möchte sich es eben vielleicht als Webinar mit Video, der andere als Podcast, der dritte als Artikel und so weiter, dass man diese Optionen dann eben gibt, dass sich jeder das selber aussuchen kann, ne?
Ja, und gerade die jüngere Generation ist wahrscheinlich auch schwieriger zu überraschen, was solche Themen angeht und solche Tools, weil die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere ist. Da wird erwartet, dass das Standard ist, dass das normal ist, dass das alles digital läuft.
Ja, und das digital zum Laufen bringen. Ich glaube, da sind auch selbst viele Industrieunternehmen ja sehr, sehr weiten Schritt weitergekommen in den letzten 2 Jahren. Aber dass man, sage ich mal, in die Regionen vordringt, die aus unserer privaten Prägung kommen, wie Amazon, Netflix etc., die unsere Erwartungshaltung an die User Experience prägen, das ist schon noch ein Schritt für viele Unternehmen, ne?
Ja.
So weit zu denken, weil das dann ja auch für das Storytelling ja ganz andere Implikationen hat, ne? Und du hattest auch schon angesprochen vorhin, ja, es gibt 10.000 Möglichkeiten. Das bringt mich zum Punkt, nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Wie wählt man denn hier den richtigen Weg als Veranstalter? Es gibt auch 1.000 Tool-Anbieter, die jetzt auch um einen werben, natürlich als Kunden und so weiter.
Ja, also das Wichtigste, glaube ich, ist, sich die Zielgruppe anzugucken. Für wen wird das ausgerichtet? Wen lädt man am Ende ein? Wer ist dabei? Und dann muss man die richtigen Tools auswählen. Auch klar, es gibt da draußen, das ist jetzt auch über Corona, wie die Wiese, überall sind die Blümchen herausgesprossen mit den ganzen Tausenden von Ideen und Tools, die es gibt, in verschiedensten und tausend verschiedensten Varianten. Ich sag mal, wir haben mittlerweile relativ gute Übersicht über den Markt, glaube ich, was es da draußen alles gibt. Allein wenn man über die Webinar-Tools sich anguckt oder über Webconferencing und so weiter und so fort, wie man die dann da verknüpft, miteinander kommunizieren lässt, einbettet, Schnittstellen dafür entwickelt und so weiter und so fort. Es ist nicht alles sinnvoll, was es da draußen gibt, für den Event, den man gerade plant. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, die richtigen Tools auszuwählen.
Und wenn ich das jetzt bei dir raushöre, ist quasi der Weg, wie man das machen kann, ist, sich vorher eine Strategie zurechtzulegen, was ich mit dem Event erreichen will und dann mit dieser Brille sozusagen dann auf die Suche zu gehen, was ich denn für einen Anbieter brauche oder was für Funktionen.
Genau, das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, sich anzugucken, was ist wirklich, wie gesagt, die Zielgruppe und was sind die Tools, die ich am Ende dafür benutzen muss, um die Zielgruppe zu erreichen, um das Ganze auch dann zusammenzusetzen, was ich dort halt brauche. Weil viele unserer Kunden benutzen jetzt nicht nur ein Tool, sondern es kommt bei so einem digitalen virtuellen Event mehrere Tools zusammen. Die wollen dann irgendwelche Boards haben, wo dann zusammengearbeitet werden kann. Dann wird zwischendurch ein Webinar gemacht und dann wird noch ein Livestream gemacht mit einem Vortrag und dann soll es noch eine Chatgruppe geben und das Ganze soll auf einer Plattform vereint werden. Und da gucken wir dann, welche Tools gibt es, welche kann man zusammen auf eine Plattform zusammenhängen, wo gibt es Schnittstellen, die das Ganze am Ende miteinander kombiniert dann auch arbeiten können. Und ja, wie gesagt, da ist es wirklich, es gibt viel und je nach Zielgruppe muss man dann einfach auswählen, was man verwendet.
Ihr hattet vorhin auch schon gesagt, ja, physische Events sind natürlich nicht tot, sondern die Art wird sich vermutlich nur ändern. Und auch da, selbst wenn ich auf ein physisches Event gehe, erwarte ich ja vielleicht trotzdem auch virtuelle Erlebniswelten. Was kann man denn da auch machen?
für uns ist es, sage ich mal, absolute Erwartungshaltung, dass ich auf einer physischen Veranstaltung digitale Tools nutze. Und dort gibt es eine ganze Reihe. Der Sven wird da sicherlich gleich auch noch einiges zu sagen wollen. Ich sag mal, wenn wir vor Ort wieder die Produkte sehen, und es wird sich, also physische Veranstaltungen sind definitiv nicht tot, aber sie werden sich verändern, sie werden anders ablaufen. Was du eben auch schon angesprochen hast, Marc, es wird, denke ich, auch in den Unternehmen, egal ob klein, mittel oder groß, die Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt werden, ob ich mein riesengroßes Produkt von Punkt A in der Welt zu Punkt B verschiffe, um es dort für 3 Tage, maximal vielleicht 5 Tage auszustellen. Und da gibt es auf jeden Fall, und da haben wir auch natürlich eigene Erfahrung, super Tools, wie wir das Ganze digital vor Ort präsentieren können, ohne diese Riesenaufwände.
Also da gibt es sehr viele Sachen. Ich sag mal, VR, AR ist ja das, was auch schon in den letzten paar Jahren auch immer wieder durchgelaufen ist. Ich sag mal, ich persönlich finde es nicht so spannend, mit einer Brille auf dem Kopf über ein Messegelände zu rennen. Aber es gibt zum Beispiel große Schiebewände, die man vor realen Produkten setzen kann, wo ich dann Inhalte digital erweitern kann, indem ich das Produkt reingucke, gucken, wie es drin funktioniert oder in welchen Applikationen diese Produkte eingesetzt werden oder wie die Dienstleistung, Netzwerktechnologie, das weltweit eingebettet wird. Da kann man halt mit digitalen Elementen das unheimlich gut und auch toll erweitern. Und da gibt es auch wieder auf der kreativen Ebene so viele Ideen, was man machen kann, um diese Produkte, Ideen und Dienstleistungen in diese virtuellen Welten einzubetten. Und heutzutage, ich sage mal, die Webtechnologie ist so weit, dass ich die Webtechnologie mit WebGL auf einer guten Bildqualität auf einer Messe präsentieren kann und danach, ich sag mal, wenn man das Thema Multichannel dann anspricht, dann auch dieses Element, diese Bausteine verwenden kann, um das auf meiner Homepage im nächsten virtuellen Event oder auch auf anderen mobilen Applikationen wieder einzubinden und auch dort zu präsentieren. Also es ist nicht so, dass ich dann wieder eine Messeapplikation gebaut habe, die dann die 3 Tage virtuell dann Touchscreens bespielt und danach kann ich es dann nicht mehr verwenden, sondern heutzutage ist auch damit möglich, mit der Webtechnologie das auch dann weiter zu verwenden. Und das ist auch einer der Ansatzpunkte, die wir machen. Das heißt, wenn wir Messeanwendungen bauen, verwenden wir sehr viele Webtechnologie, damit unsere Kunden später am Ende sagen können, yo, wir wollen das auf Mobil-Apps ausspielen oder wir wollen es auf unserer Homepage noch einbinden.
Da ist das Thema Nachhaltigkeit halt auch spannend. Also Nachhaltigkeit von zum Beispiel diesen visuellen Produkten, die man dann erstellt für die Kunden. Und wie ich zu Anfang meinte, das Beste aus 2 Welten, was du auch sagtest, Marc, dass man schaut, wie kann man es ins Virtuelle heben. Ich denke, dass es einfach ein super Zusammenspiel wird aus virtuell, digital und physisch. Das heißt, ich kann es vorher beispielsweise auf meiner Webseite als Unternehmen ankündigen, dann präsentiere ich vor Ort, unterstützend durch zum Beispiel WebGL-Anwendungen und das Ganze nutze ich dann später in meinem virtuellen Showroom auf der Website, um es auch den Personen dazu präsentieren zu können, die vielleicht nicht dorthin fliegen konnten, weil es zukünftig, und das bekommen wir auch immer mehr mit, Restriktionen in Unternehmen gibt, wie viele Personen fliegen jetzt um die halbe Welt, um die Messe zu besuchen und wer schaut sich das vielleicht später dann als Aufzeichnung plus digital im Produkt Showroom oder so an.
Oder kommen wir auch schon zum Punkt Kosten. Viele haben natürlich sich jetzt im ersten Jahr irgendwie einen Ast gefreut, haben gesagt, oh cool, endlich muss ich nicht mehr zur Hannover Messe, wollte ich eh schon lange nicht mehr hingehen. Und jetzt habe ich auch noch 180.000 Euro gespart für meinen Messeauftritt und da ist die Arbeitszeit der ganzen Salespeople noch nicht mal mitgerechnet. Und dann haben sie sich das Geld gespart größtenteils und haben gesagt, oh cool, jetzt kann ich das durch ein virtuelles Event ersetzen, das ist ja viel billiger. Ich glaube, da sind auch einige ziemlich aufgewacht in den letzten 1,5 Jahren, weil wenn du das professionell machen willst und wirklich einen Mehrwert bieten, muss das gar nicht billiger sein. Es kann sogar teilweise teurer sein. Dafür kannst du eben halt viel mehr und viel länger was damit machen. Wie ist da eure Einschätzung oder was sind auch Reaktionen von euren Kunden gewesen?
Ich glaube, da gibt es super viele Punkte zu beachten und da spricht auch irgendwie die BWLerin aus mir raus, was du eben schon sagtest, man muss halt so viele, man muss extrem viele Punkte beachten. Also natürlich, wenn jemand jetzt denkt, mein virtuelles Hochglanz-Event bekomme ich für ein Appel und ein Ei oder einen Bruchteil von meiner physischen Präsenz auf beispielsweise, wir hatten es jetzt schon öfter, eine Hannover-Messe. Die Kosten sind im Vergleich zu einer Hannover Messe schon natürlich geringer, aber wenn du es vernünftig machst, sag mal, gute Qualität kostet seinen Preis. Und es kommt immer darauf an, welche Messe würde ich jetzt auch bespielen physisch. Es gibt teurere Präsenzmessen, es gibt günstigere Präsenzmessen. Das heißt, pauschal lässt sich das eigentlich gar nicht so sagen. Es kommt ja auch auf die Inhalte an. Wie viel Inhalte möchte ich in mein virtuelles Event reinbringen? Möchte ich Animationen haben, etc. pp. Wie groß ist das? Wie umfangreich ist das? Das heißt, pauschal wäre es unseriös, wenn ich jetzt sage, das ist standardmäßig immer günstiger oder immer teurer oder ähnliches. Deshalb die vielleicht unbefriedigende Antwort, es kommt drauf an. Aber natürlich spielen auch weitere Punkte noch eine Rolle, wie du eben sagtest. Also ich muss viele Leute, manche Unternehmen schicken 50 Leute zu einer großen Messe. Natürlich fallen die Kosten hier an der Stelle weg. Und das Ganze kann ich dann in meine virtuelle Umsetzung setzen oder in die weitere Vermarktung.
Ja, auch globale Nutzbarkeit, ne? Bei
Ja.
virtuellen Sachen ist ja bei vielen Thema, wie leicht kann ich das in andere Länder, andere Sprachen bringen und so weiter. Und ich glaube, mein Punkt ist halt auch nur, wie du es auch sagtest, Qualität hat seinen Preis, ne? Dass man eben nicht, weil in Deutschland herrscht ja lange so dieser Gedanke vor, Internet ist ja kostenlos, ja.
Ja.
Und dadurch hat, und auch die Verlage sieht man ja, haben ja ihre Probleme, ihre Digitalangebote, also dieselben Umsätze damit zu generieren, wie mit ihren Printangeboten. Und ich glaube, das ist eben ein Irrglaube, von denen Leute sich verabschieden müssen, dass man denkt, online wäre irgendwie die billige Version von physisch. Das heißt nicht, dass man nicht auch günstige virtuelle Events umsetzen kann. Aber vom Gedanken her muss man, glaube ich, sich darauf einstellen, dass wenn man ein gutes Event machen will, muss man auch ein passendes Budget parat haben, egal ob physisch oder virtuell.
Richtig, aber da wählen die Kunden ja auch, welche Qualität sie entsprechend haben möchten. Also ich sag mal, wenn ich in die Forschung und Entwicklung meines Produktes Hunderttausende von Euro stecke über Jahre hinweg und dann für die Vermarktung nichts ausgeben möchte, dann ist was falsch an der Stelle. Und wenn ich einen hohen Qualitätsanspruch habe und wenn ich für hohe Qualität als Industrieunternehmen stehe, dann sollte es mir entsprechend es auch wert sein, das Ding auf den Markt zu bringen, sage ich jetzt einfach mal so ganz lapidar. Aber letztlich ist es so, weil verkaufen wird es sich über die Marketingaktion, natürlich auch über Features, über Produkteigenschaften. Das ist nicht zu vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Aber Marketing hat natürlich hier schon, ist ein sehr, sehr großer Einflussfaktor.
Ja, und
Und den darf man niemals unterschätzen.
nee, und der wird immer wichtiger, glaube ich. Also, weil die Produktfeatures werden immer austauschbarer. Der Wettbewerb auch aus Asien. So früher konntest du immer noch sagen, okay, wir sind halt deutscher Premium-Anbieter, aber und in Asien, da kaufst du das Billigzeug ein. Aber das ist eben nicht mehr so, ja, sondern die Aufgeholter sind, du hast inzwischen eben auch durch das Online-Angebot, durch die Shops, kann auch der deutsche Mittelständler eben hat der Zugriff auf alle Angebote, die es weltweit gibt, mehr oder weniger. Und da kannst du mit Preis oder Produktfeatures alleine, außer du hast wirklich eine bahnbrechende technologische Innovation, die kein anderer bieten kann, natürlich, ne? Aber das haben ja die wenigsten. Die meisten sind ja im Verdrängungsmarkt unterwegs und da wird das Hauptunterscheidungsmerkmal in Zukunft das Marketing sein, ne? Glaube ich schon. Und das ist für viele Industrieunternehmen natürlich ein Riesenumdenken, weil da bisher das Marketing oft eine ja, untergeordnete Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt viele Aspekte von hybriden, virtuellen, gemischten, physischen Events diskutiert. Was sind eure Einschätzungen? Wo geht es in Zukunft mit den Events hin zwischen dieser Sehnsucht nach physischer Nähe und persönlichen Austausch und Dingen wie eben Flugshaming, Zeitmangel, Corona und verlorenem Vertrauen und so weiter? Also wo seht ihr da, wo es hingeht?
Also ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch so diese Riesenmessen, CeBIT, ich sag mal, gibt es ja nicht mehr, Hannover Messe, ob das nicht am Ende eher so in den Konferenzcharakter, in das Networking mehr reinrutschen wird. Klar wird es da auch Aussteller geben, aber ob die am Ende in den Vor-Corona-Niveau zurückkehren werden mit weiß nicht wie viel Besuchern und so weiter und so fort, oder ob es nicht differenzierter sein wird, indem es mehr öfters Veranstaltungen gibt, indem ich dann anfange lokal, dann zum Beispiel SPS, wenn man mal nicht die Hannover Messe nimmt, dann in Shanghai, in Toronto, in Frankfurt und so weiter und so fort oder in Nürnberg, dann lokalere Veranstaltungen machen, dort die Branchen halt zusammenbringe und dann über virtuelle Messen, über virtuelle Formate das Ganze dann als Überbau miteinander zu verknüpfen. Ob das nicht ein Weg ist in der Zukunft, um auch zu verhindern, dass man dann für ein Abendevent um die halbe Welt düst, sondern indem man dann eher auf die lokalen Events zurückgreift und dann guckt, dass man Technologien und Ideen bekommt, indem man den globalen Überbau dann am Ende erzeugt.
Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall den Trend, dass eher zu lokalen, vertikalen Messen geht. Ich weiß, ihr kennt vielleicht die All About Automation zum Beispiel, die ja fast so das Gegenprodukt von Hannover Show ist, Messe ist, ja, so wo man sagt, okay, das hat wirklich wenig Glanz und Glamour. Da hat jeder so seinen Standard, was weiß ich, 10 Quadratmeter Stand oder was. Aber dafür kannst du es mit ja, total geringen Kosten, kaum Aufwand. Und es sind dann oft genau deine Leute da, die du als Kundenansprechpartner brauchst. Und ja, kann ich die eine wenige messen, wo man Eindruck hat, dass die noch erfolgreich war oder auch selbst in Pandemiezeiten teilweise sogar durchgeführt werden konnte, aufgrund des geringer oder kleineren Rahmens. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht. Aber ich hoffe halt auch, dass die Branche auch die Chance nutzt, vielleicht auch wirklich ein bisschen kreativer zu werden. Also weil da muss man schon sagen, meine Jahre, die ich jetzt immer auf Hannover oder SPS und so weiter unterwegs war, das war schon recht überschaubar, was es da an Innovationen jetzt von der Veranstaltung her, meine ich, gab. Das war, weil die eben auch immer weiter gewachsen sind von Zuschauern, von Besuchern, von Ausstellern, ohne eben wirklich Innovationsdruck zu haben, hoffe ich schon, dass jetzt hier ein Umdenken stattfindet, man wirklich dann auch mal kreativere Events sieht, die einem im Gedächtnis bleiben. Also wo man wirklich heimfährt und sagt, wow, das war jetzt richtig cool. Ne? Also da möchte ich nächstes Jahr unbedingt wieder hin. Weil bei Hannover Messe, SPS, und wir nennen die nur als Beispiel, ja, also das soll nicht kein Bashing gegen Hannover Messe und SPS, kann auch eine Automatiker oder andere Messen sein, dass viele da einfach nur hingehen, weil das sozusagen in der Firmenpolicy halt war, ja, dass man sagt, okay, da muss immer einer halt zur Hannover-Messe gehen und gucken, was gerade am Markt los ist und so. Ich glaube nicht, dass das so ein, weil das ja auch nicht wirklich durch die Besuchereinnahmen finanziert wird, ne? Die B2B-Messen, das wäre ja was anderes, weil dann müsstest du eben wirklich die Besucher-Experience in den Vordergrund stellen und sagen, wenn du das als privat bezogen, wie ein Konzert zum Beispiel, ich gehe nur zu einem Konzert, wenn ich wirklich mega Bock habe auf diesen, gerade bei den Konzertpreisen, inzwischen gehe ich da ja nur noch hin, wenn ich sage, boah, den möchte ich unbedingt mal sehen, ja, und der hat eine Hammer-Show oder so, und in die Richtung wird es, glaube ich, in Zukunft auch gehen, dass man ein bisschen weggeht von dieser Ausstellerfinanzierung hin zu einer Besucherfinanzierung, die dann eben auch den User-Experience-Charakter deutlich mehr in den Vordergrund stellt, ne?
Ja, ich denke, da hat sehr viel, haben sehr viel die unternehmenspolitischen Entscheidungen eine Rolle gespielt bisher, und da bleibt wirklich abzuwarten, wie das in Zukunft aussehen wird. Und was du eben gesagt hast, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ja, genau, wir haben sehr viel über, sag ich mal, die großen Messen gesprochen, aber man darf nicht vergessen, dass es noch extrem viele kleine oder mittlere, mittelgroße Messen gibt, die nicht immer wieder begrifflich genannt werden. Und eventuell haben die auch schon früher die Chancen genutzt und Konzepte angepasst, Konzepte geändert. Also das finde ich auch sehr spannend, das einfach zu beobachten, was da passieren wird.
Ja, interessant finde ich halt auch, dass natürlich sehr viele unserer Kunden und eure wahrscheinlich auch ja eben dazu übergegangen sind, eigene Events natürlich zu machen als Alternative. Was natürlich auch sehr viele Vorteile hat. Ja, du kannst das in deinem Duktus machen, kannst dein Branding überall hinkleistern, du kannst das in deinem Firmensitz vielleicht sogar machen, egal ob jetzt physisch oder virtuell und so weiter. Kannst deine ganzen Produkte präsentieren und so. Da wird, finde ich, auch spannend sein zu sehen, weil aus der Experience des Besuchers heraus muss ich ja sagen, eine Messe ist natürlich viel geiler, ja, weil ich gehe da hin und kann an 2 Tagen alle Anbieter in dem Bereich besichtigen. In Zukunft müsste ich an 40 virtuellen Events teilnehmen, wo natürlich keiner Zeit und Lust hat. Da ist natürlich erstens dann so ein Kampf entbrannt. Okay, schaffe ich es, einer von den dreien zu sein, wo er an dem virtuellen Event teilnimmt? Oder sieht man wirklich auch eine Entwicklung, dass entweder solche Veranstaltungen wie Messen oder so das für sich nutzen können, um zu sagen, eben, lieber User, komm lieber zu uns, da hast du alle und das ist auch ein bisschen objektiver, in Anführungsstrichen. Oder ob man sieht, dass auch Unternehmen anders agieren werden in Zukunft und vielleicht in Kollaboration mit anderen solche Events auf die Beine stellen, um den Besucher eben oder Teilnehmer hier diese Marktüberblick Vorteil mitbieten zu können. Ne? Habt ihr da schon Erfahrung gemacht in dem Bereich, dass Kunden sowas mal versucht haben oder?
Also wir hatten, dass einige Kunden angefangen haben, Hausmessen zu machen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Marc. Ich sag mal, es gibt so viele Firmen, vor allen Dingen, wenn wir an den deutschen Mittelstand denken. Es gibt so, so viele Firmen. Es ist dann eine Riesenschwierigkeit, wenn ich interessierter bin und im Mittelstand bestimmte Produktübersichten haben möchte, egal ob es jetzt virtuelle oder reale Veranstaltungen ist. Ich kann dann im Jahr dann nicht auf 40 verschiedene Veranstaltungen gehen. Deswegen frage ich mich, ob das, was wir erlebt haben, dass ein paar Firmen oder ein paar Kunden angefangen haben, dann auch Hausmessen zu machen oder auch Keynotes vor Ort bei sich zu machen. Das funktioniert ja, ich kann mein Branding steigern und so weiter und so fort. Aber ob das in Zukunft, wenn damit dann alle anfangen, ob das Zukunft haben wird oder ob es dann nicht auch einen Verdrängungswettkampf gibt, das ist halt die Frage. Und es ist dann die Frage, ob dann nicht Conferencings und normale Messen und Events am Ende nicht ihre Stärke haben, wie du sagtest, dass das Ganze irgendwo dann auch ein bisschen neutraler, vergleichbarer ist, weil da kann ich dann mir eine Übersicht machen und muss nicht 40 verschiedene Firmen abklappern, um dann zu wissen, was ist gerade der Markt.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, die kleineren, mittleren Unternehmen, die vielleicht gar nicht eigene Events auf die Beine stellen können, ne? Rein finanziell, ne? Oder von Ressourcen her. Ja, wir sind auch schon am Ende angelangt. Über das Thema lässt sich natürlich noch viel mehr sagen, aber ich danke euch sehr für diesen Einblick und eure Erfahrung in dem Bereich. Ja, es wird extrem spannend bleiben zu beobachten, was mit den Messen, Events, Konferenzen und so weiter passiert. Und ansonsten ja, wünsche euch natürlich nur das Beste für dieses Jahr. Dass, egal welche Events, aber auf jeden Fall genügend Events für euch um die Ecke kommen.
Vielen Dank.
Ja,
Alles
vielen Dank.
klar. Bis
Vielen
dann.
Dank.
Bis
Danke.
dann.
Bis
Tschüss,
dann.
Marc.
Tschüss.